wir im Psalm 23 und wir haben den Vergleich von dem Hirte und dem Schaf und es ist für uns manchmal nicht einfach rauszuschälen, was bedeutet das für uns. Damals war es so wie heute eigentlich auch, dass Bilder immer mehr sagen als 1000 Worte. Und wenn dir jemand sagt, ich fühle mich wie im Hamsterrad, dann wisst ihr sofort, was die Person damit meint. So war das damals beim Psalm 23 auch mit dem Hirte und dem Schaf. Jeder hat irgendwie gleich gewusst, worum es geht. Wir müssen uns da ein bisschen reinknien und versuchen rauszuschälen, was das für uns bedeutet. Heute gehen wir zu den letzten beiden Versen, die beginnen mit: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jetzt stellst du dir vor, die Schafherde ist da, der Hirte ist da und der Tisch, was macht der Tisch da bei den Schafen? Was hat das mit den Schafen zu tun? Und mir ist dabei bewusst geworden, das Wort, das hier für Tisch verwendet wird im Hebräischen, das heißt Mesa. Und Mesa wird übersetzt mit Sommerweide. Kann man aber auch mit Tisch übersetzen. Aber es ist eigentlich, du bereitest eine Sommerweide für mich. Das Schaf war schon allen möglichen Plätzen unterwegs gewesen, auf der grünen Wiese mit dem frischen Wasser und dem Tal, durch das es durch ist. Aber jetzt bereitet der Hirte diese Sommerwiese, diesen Tisch, wie man es auch übersetzen kann, für die Schafe vor. Und zwar geht er hoch und beseitigt mal als allererstes das Unkraut oder Giftpflanzen, die es da gibt, der Gott Goyette, und schaut, dass die Schafe keine Giftpflanzen fressen, die auf der Sommerweide mitwachsen. Und ich habe mir überlegt, was könnte das jetzt für uns bedeuten? Was macht der Hirte da? Wie geht das? Was hat das mit uns zu tun? Und mir ist ein Bild eingefallen von Jesus, der zu Petrus kurz bevor es in die Versuchungsgeschichte geht, da sagt Jesus zu Petrus: Ich bete jetzt schon für dich. Und dieses Ich bete jetzt schon für dich, das ist so im Prinzip wie wenn man eine Situation vorbereitet, wie wenn man die giftige Pflanze, die giftige Situation quasi für den Petrus entschärft. Jesus betet schon vorher für ihn, damit wenn er in die Situation kommt, gut die Situation handeln kann. In einem der letzten Gottesdienste habe ich von Christenverfolgung gesprochen und ich habe euch diesen jungen 14-Jährigen, der in Indien umgebracht wurde, vorgestellt. Und es kamen Leute auf mich zu und haben mir gesagt: Du Uwe, ich weiß nicht, ob ich wirklich den Mut hätte, in so einer Situation klar zu Jesus zu stehen und da wirklich durchzuhalten. Wenn es darum ginge, schwörst du jetzt ab oder sonst springen wir dich um. Und ich glaube, dass das auch so eine Situation ist, wie auch damals beim Petrus, wo Gott ganz besonders da ist und wo Gott ganz besonders vorbereitet, wo er ganz besonders Kraft schenkt, wo er ganz besonders Bewahrung schenkt, was wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. So ähnlich wie der Hirte, der auf die Sommerweide geht und der diese Giftpflanzen entfernt. Also er bereitet vor, er weiß, was wir brauchen. Dann sorgt er dafür, dass zum Beispiel Raubtiere und andere Gefahren minimiert werden. Und ich habe euch dann ein kleines Video dazu, das schauen wir uns jetzt gerade an. Welche Gefahren gibt es denn für Schafe auf der Weide?
Auf der Alpweide sind natürlich Steinschläge, Schneefälle im Sommer, das gibt's. Und dann muss der Hirt die Schafe aus dem gefährdeten Gebiet nehmen, dass wenn ein Schneerutsch runtergeht, dass dort keine Tiere sind. Und jetzt in neuer Zeit die Wildtiere wieder, Wolf, Bär und so weiter.
Warum ist da ein Schaf besonders gefährdet, wenn ein Wolf angreift?
Ja, ich denke, das Schaf will fliehen und in der Schnelligkeit springt es über eine Felswand, zum Beispiel.
Welche Schafe werden von den Wölfen denn zuerst gepackt?
Die langsamsten vermutlich. Vermutlich die allein sind und allein stehen und der Wolf kann sie beobachten, wie das Tier geht, wie das Tier reagiert und dann greifen sie an.
Also der Hirte weiß ganz genau, welche Gefahren da sind. Und er weiß, was er tun muss, um seine Schafe zu schützen. Logisch, das langsamste Schaf, das verwitscht. Oder vielleicht das kranke Schaf verwischt. Oder vielleicht das, das von der Herde weit weg ist und ganz einsam irgendwo grast. Und ich nehme mal an, wenn jetzt irgendein Wolf oder ein Löwe damals bei David angreift, der wird sich jetzt nicht gerade den stärksten Schafbock aussuchen, der so in Form vor Kraft strotzt, sondern er wird sich eben ein schwaches Tier raussuchen. Und in der Bibel finden wir immer wieder den Vergleich auch zum Teufel. Der Teufel ist wie ein Löwe, der umhergeht und brüllt und aufscheucht und Angst macht. Und der Teufel wird immer dort ansetzen, wo Schwachheit ist, an deinen Schwächen, da wo du gefährdet bist. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht in diese Gefahr begeben, sondern dass wir versuchen, bei der Herde zu bleiben, nahe bei der Herde zu bleiben. Vielleicht auch, wenn du so ein einsamer Christ bist und nicht mehr zur Herde, zur Gemeinde dazugehörst, vielleicht mal da und mal da und mal da. Ich glaube, das sind Situationen, die es dem Teufel einfacher machen, dich zu Fall zu bringen, wenn du nimmer in einem Hauskreis mit einer Kleingruppe mit dabei bist, wenn man miteinander betet und sich gegenseitig stärkt, wenn man zusammensteht. Und der Teufel ist da wirklich leider sehr listig und gemein und versucht immer dort, wo wir schwach sind, anzusetzen. Dann habe ich gelesen, reinigt der Hirte auch die Quellen, die es da oben auf der Sommerweide gibt. Also da ist vielleicht irgendein Viech reingefallen oder und vermodert da oder es ist verschmutzt oder sonst irgendwo. Oder er staut vielleicht sogar ein bisschen Wasser auf, damit es eine Tränke für die Tiere gibt. Das heißt, er geht hin und er sorgt jetzt schon dafür. Und ich glaube, manchmal bemerken wir gar nicht, dass schon lange so eine schöne Quelle für uns vorbereitet ist. Und dass das der Hirte war, der das schon für uns vorbereitet hat, dass wir Kraft schöpfen können und dass wir neu gestärkt weitergehen können. Das merken wir manchmal gar nicht. Es gibt so diesen kleinen Spruch, der Mensch denkt, Gott lenkt. Habt ihr vielleicht auch schon manchmal gehört. Und das ist so. Manchmal merken wir das gar nicht. Wir denken uns irgendetwas, aber Gott ist der Souveräne. Er ist der, der Situation vorbereitet, der die Sommerweide für uns parat macht. Und er ist dann einen Schritt weiter und er lenkt schon für uns. Dann lesen wir in dem Psalm, dass er das Haupt, du salbst mein Haupt mit Öl. Und auch da wieder, was heißt das jetzt wohl wieder beim Schaf? Was bedeutet das beim Schaf? Theologisch Bewanderte würden sagen, vielleicht Öl und so, das ist der Heilige Geist und so. Aber was hat das dann mit dem Schaf zu tun? Ich glaube, dass es aus dem Vergleich Hirte und Schaf entspringt. Und zwar ist es so, dass wohl der Hirte dem Schaf präventiv Öl oder heutiger Chemikalien in Ölform in die Nasen und in die Ohren einreibt, weil das Orte sind, die prädestiniert sind für Parasiten, die da zum Beispiel ihre Eier reinlegen. Und ich habe gelesen, dass wenn so ein Schaf befallen wird und die Eier dann zu Maden werden, dann beginnen die, sorry, das ist ein wenig unästhetisch, aber die beginnen ihren Weg ins Hirn sich durchzufressen. Und ein Hirte merkt das, wenn das Tier befallen ist, dass das Tier damit beginnt, mit dem Kopf gegen den Baum zu schlagen, weil es einfach kopfweh und sich nicht wehren kann dagegen. Dass es erblindet, dass es sich im Kreis rumzudrehen beginnt. Drehwurm ist ja so ein geflügeltes Wort. Und einem Hirten bleibt dann oftmals gar keine Chance mehr, als das Schaf zu schlachten. Und wenn man das weiß, dann ist natürlich, du salbest mein Haupt mit Öl, hat dann natürlich schon viel mehr, können wir viel mehr verstehen, was der Hirte da macht. Also er bereitet uns vor, er schützt uns, er kennt auch unsere Schwachstellen und er hilft uns an den Stellen. Vielleicht, wenn wir das übertragen mit unseren Gedanken. Manchmal sind unsere Gedanken vielleicht so wie so ein Ei, das da gelegt wird. Und dann wächst vielleicht aus dem Gedanken irgendwann eine Made und aus der wird dann wieder mehr. Vielleicht denken wir uns manchmal als Beispiel, eine Notlüge, ja komm, das ist nicht so schlimm, das hat jetzt irgendwie sein müssen, sonst kommst du da nicht wieder gescheit raus und so. Und man gewöhnt sich dran. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, ist der Weg zum Ausschmücken vielleicht einer Situation mit Dingen, die gar nicht stattgefunden haben, hin zur Lüge gar nicht mehr weit. Und irgendwann ist aus diesem kleinen Ei schon etwas Großes geworden. Oder zum Beispiel, wenn wir über Flüchtlinge reden, manchmal redet man schlecht drüber und sagt, ja, das sind doch alles bloß Schmarotzer und die wollen hier bloß kommen und absahnen und nur das Beste und so und sind faul wie sonst noch etwas. Und dann kommt der Nächste und der sieht das ähnlich und dann schaukelt sich das irgendwie hoch und setzt sich irgendwo fest und irgendwie hast du nur noch den Blick und siehst nur noch, ja, Flüchtlinge, die sind alle faul und Schmarotzer und so. Also das beginnt irgendwie vielleicht in einem kleinen Gedanken und wächst dann immer weiter und immer größer. Und ich finde, da ist es wichtig, dass auch wir selber bewusst, das kann ein Schaf nicht, aber wir bewusst einschreiten und diesen Gedanken Einhalt gebieten. Luther hat mal einen schönen Satz in der Zusammenhang gesagt, und zwar sagt er, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, also diese Gedanken, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Also du kannst selber ein Stück steuern, wenn diese schlechten Gedanken kommen, ob sie bei dir guten Boden finden und sie sich dort dann auch einnisten können. Dann habe ich gehört, dass Hirten teilweise den ganzen Kopf vom Schaf einmassieren. Und zwar um vor Schafreude, man sieht das jetzt hier auf dem Bild, da oben hat es Parasiten und schon angefressene Bereiche von dem Schaf. Und scheinbar machen die Schafe das nicht anders wie mir auch. Wenn wir uns begrüßen gegenseitig, also vor Corona, dann umarmen und dann Küsschen links, Küsschen rechts und so. Und das machen die Schafe wohl auch, wenn sie sich begrüßen, dann so die Köpfe aneinander reiben und so. Und dann werden diese Schafsreude wird dann weiter verbreitet durch die Berührung. Und der Hirte beugt dem quasi vor, indem er diese Bereiche entsprechend einölt, beziehungsweise eben heute mit Chemikalien und so weiter schützt, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Der kluge König Salomo hat mal Folgendes gesagt in den Sprüchen. Da lesen wir, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also was geht in meinem Kopf vor? Und lasse ich mich schützen von Gott und von seinen Prinzipien und von seinem Wort? Oder dürfen Bakterien, dürfen schlechte Gedanken, dürfen irgendwelche Viecher sich in mir ausbreiten oder nicht? Das hast du ja oftmals selbst in der Hand. Ich versuche euch dann ein Beispiel zu machen. Wenn wir schlechte Gefühle haben und uns schlecht fühlen, dann ist das vielleicht so, wie wenn wir die Musik hören. Wenn man so etwas viel hört, dann hat man das Gefühl, also ich zumindest, das zieht einen einfach runter und oh, das ist schlecht und oh, mir geht's und die ganzen schlechten Gedanken machen sich breit und sonst hilft nur, du musst einfach den Stopp-Knopf drücken, sonst kommst du ja nicht raus. Und du musst vielleicht in so einer Situation andere Musik einlegen, du musst vielleicht sagen, komm, ich nehme die CD raus und ich höre jetzt etwas anderes. Und ich merke vielleicht, auch wenn ich jetzt das höre, das tut mir wohl. Ich weiß, der Vergleich hinkt bei allen Heavy-Metal-Fans. Im Prinzip mir entscheiden selber drüber, höre ich das eine, drückt es mich runter, jetzt in meinem Fall, oder höre ich so etwas. Wenn Gedanken hochkommen, wo ich mir vielleicht sage, oh Mann, ich genüge einfach nicht, ich bin nicht gut genug. Oder Zweifel hochkommen und ich denke irgendwie, liebt mich meine Frau wirklich? Oder ich mich daran erinnere, wie vielleicht meine Eltern mir mal gesagt haben, du bist gar nicht erwünscht, eigentlich haben wir dich gar nicht wollen. Dann sind das Gedanken, wenn du denen nachhängst, wenn du denen Raum gibst, dann wachsen die immer weiter und dann fällt es dir immer weiter schwer. Und da ist es wichtig, dass du selber sagst, komm, ich muss die Stopptaste drücken und ich würde mich jetzt anderen Gedanken ganz bewusst aussetzen. Ich weiß, an der Stelle hinkt der Vergleich Schaf und Hirte, weil das Schaf das nicht selbstbewusst kann. Aber wir können selbstbewusst sagen, ich drücke die Stopptaste an der Stelle und ich gebe dem jetzt keinen Raum. Ich möchte Mut machen, dass du dem Hirten vertraust, dass er die Sommerweide für dich vorbereitet, dass er dich leitet durch das dunkle Tal hindurch, sodass du das dann wirklich auch genießen kannst. Und bei David war es so, als er all diese Dinge beschrieben hat, kommt er zu dem Punkt, dass er dann selber sagt, und schenkst mir voll ein. Der Hirte ist so gut, dass er wirklich voll einschenkt, dass er alles tut, was er nur kann. Und ich glaube, dass die nächsten beiden Verse im Prinzip nichts anderes als eine Zusammenfassung sind von diesem Du schenkst mir voll ein, und die heißen Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Also nach den saftigen Frühlingswiesen, nach dem Gang durchs dunkle Tal und jetzt auf diese Sommerwiesen, jetzt kommen diese Herbstwiesen ganz am Schluss, wo wir von diesem Guten und der Barmherzigkeit hören, wo wir einfach genießen dürfen, wo es keine Fliegen und keine Maden und kein dreckiges Wasser und nichts mehr gibt, sondern wo wirklich alles rund läuft, wo wir alles haben, was wir brauchen, wo wir Sicherheit haben, wo wir in ihm geborgen sind. Wir leben heute in einem Zeitalter, wo noch nie so lange Frieden an einem Stück war, wo wir seinen Segen und seine Güte erleben, wo wir genug Geld haben, uns gut geht und wo es mit unserem Hüsli keinen Stress gibt, sondern wir uns wohl darin fühlen. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass es diese Phasen, wo wir sagen können, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, dass es diese Phasen genauso gibt wie diese dunklen Täler, durch die wir manchmal durch müssen. Mir geht es manchmal so, wir haben uns das angewöhnt, vor jedem Essen zu beten, und ich sitze am Frühstück da und ich danke Gott für all das Gute, das er schenkt, für Gesundheit und dass wir einen neuen Tag geschenkt kriegen und für das gute Essen und dass wir miteinander jetzt genießen können. Und dann hocke ich am Mittagstisch da und ich bete, ich danke dir wieder für das Gute und für das gute Essen und für all das, was du schenkst. Und dann hocke ich am Abend da, am Abendessen, und mir fallen irgendwie keine Worte mehr ein und ich bete wieder, ja, ich danke dir, dass du so viel Gutes schenkst und dass wir so viel Gutes zu essen haben, dass wir gesund sind und so. Und ich glaube, manchmal fehlen mir ehrlich fast die Worte, wie soll ich das Gott jetzt noch sagen, weil es uns so unglaublich gut geht. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch wiederum eine Perspektive ist, aus der wir das Leben sehen. Ich kann immer aufs Negative gucken und es ist nie gut. Und ich bin immer irgendwie im dunklen Tal. Aber ich kann auch auf das Gute schauen und auf diese Sommerweide, die Gott schenkt, wo es wirklich uns rundum gut geht und wo wir unglaublich dankbar sein dürfen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und ich möchte euch einladen, ihr habt ja auf eurem Zettel einen Gottesdienstzettel, wo die Predigt kurz zusammengefasst ist, und Stifte um euch rum. Ich lade euch ein, schreibt doch einfach mal jeder für sich auf seinen Gottesdienstzettel 3 Dinge auf, wo ihr den Eindruck habt, dafür möchte ich jetzt Gott ganz besonders danken. Das liest nachher keiner, ist nur für euch. Nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit dazu. 3 Dinge. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray. Und vielleicht fällt es dir schwer, drei so Sachen zu finden. Vielleicht geht es dir auch ganz leicht. Wenn es dir schwer fällt, dann möchte ich dich ermutigen, gewöhne dir doch an, vielleicht an jedem Montagmorgen, bevor du in die Woche startest, einfach mal Psalm 23 durchzulesen und dir das einfach wieder neu bewusst zu machen. Vielleicht ist der Montag ein blöder Termin, dann nimm doch den Termin, wenn das Geld jeden Monat aufs Konto kommt, falls du Angestellter bist, am 27. oder wann. Und dann nimmst du den Psalm 23 und liest einfach nochmal durch, wie gut Gott zu dir ist. Oder vielleicht in einem Moment, gewöhnst dir das an, wo es dir schlecht geht und wo du nicht weiter weißt, dann nimmst du einfach den Psalm 23 und liest ihn nochmal. Und ich glaube, dass das, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass uns das dazu führt, dass wir auch dankbarer werden. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist in der Corona-Zeit nach dem Lockdown gewesen, als die Schule wieder losgegangen ist. Und ich habe mit Lehrern gesprochen. Die Lehrer, die waren so glücklich, dass endlich die Schule ganz normal oder möglichst normal wieder losgegangen ist. Und dann habe ich die Schüler gesehen und die Schüler, die haben sich so gefreut, dass endlich wieder normal Schule losgeht und sind in die Schule gegangen. Und die Eltern, die haben sich auch noch gefreut, weil endlich wieder die Profis dabei waren, Schule zu geben und nicht sie. Und am Schluss waren alle drei irgendwie glücklich. Und man könnte sagen, es war so eine Win-Win-Win-Situation für alle. Aber die Situation hatten wir eigentlich vorher auch schon. Und nur hat man es einfach, es war einem nicht bewusst, wie gut und wie wertvoll die Situation ist, dass Kinder von professionellen Lehrern gut unterrichtet werden. Ich glaube, das ist einfach eine Frage der eigenen Sicht. Du kannst dir Dankbarkeit antrainieren, indem du im Gebet dir immer wieder Zeit dafür nimmst. Dass das eine Sache der eigenen Perspektive ist, zeigt ein kleiner Text, den ich jetzt lesen will, der ist schon bekannt, wahrscheinlich in den Social-Media-Plattformen ist das immer wieder mal zu lesen gewesen. Wer das nicht kennt, wird das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, dass uns hilft, uns bewusst zu machen, dass Dankbarkeit einfach ein Stück Frage der eigenen Perspektive ist. In dem Text heißt es folgendermaßen: Stell dir für einen Moment vor, du wärst im Jahr 1900 geboren. Also mein Großvater ist in der Zeit geboren worden. Wenn du 14 Jahre alt bist, beginnt der Erste Weltkrieg. Und er endet, wenn du 18 wirst, mit 22 Millionen Toten weltweit. Kurz darauf beginnt die weltweite Pandemie der spanischen Grippe mit 50 Millionen Todesopfern. Sie dauert an, bis du 20 Jahre alt bist. Wenn du 29 wirst, beginnt die Weltwirtschaftskrise mit dem Börsencrash in New York. Die Folge sind Inflation und Massenarbeitslosigkeit. Wenn du 33 Jahre alt bist, gelangen die Nazis an die Macht. Wenn du 39 bist, beginnt der Zweite Weltkrieg und er dauert an, bis du 45 bist. Er kostet 60 Millionen Menschen das Leben. Im Holocaust werden 6 Millionen Juden ermordet. Wenn du 52 Jahre alt bist, beginnt der Koreakrieg. Wenn du 64 bist, beginnt der Vietnamkrieg. Und der endet, wenn du 75 Jahre alt bist. Und heute beklagen wir uns, wenn wir Masken tragen müssen, wenn wir ins Geschäft gehen. Deshalb glaube ich, ist das eine ganz große Frage der eigenen Perspektive. Auf was schaue ich? Ist mir das bewusst, wie gut es mir geht? Gott schenkt Gutes und Barmherzigkeit, heißt es am Schluss. Und ich glaube, dass das eine Charaktereigenschaft ist von Gott. Er schenkt Gutes. Die Schöpfung, nachdem er sie erschaffen hat, sagt er, und es war gut. Als er den Menschen geschaffen hat, sagte er sogar, und siehe, es war sehr gut. Als wir von dem Land lesen, das er seinem Volk Israel verheißen hat, lesen wir von einem Land, in dem Milch und Honig fließt, Überfluss. Gutes und Barmherzigkeit. Wenn wir ins Neue Testament gehen und über Jesus nachdenken, Jesus ist gestorben, ohne dass wir etwas tun mussten. Er hat seine Befreiung für uns aus Gnade einfach geschenkt. Gutes und Barmherzigkeit, das ist eine richtige Charaktereigenschaft von Gott. Er schenkt uns das. Und der Psalm endet mit der klaren Entscheidung, die David an der Stelle getroffen hat. Und wir lesen: Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Also er trifft eine klare Entscheidung. Jawohl, genau das will ich. Den Gott will ich. Ich will ihn zum Hirten haben. Und wenn du dir da noch nicht sicher bist, ob du das willst oder nicht, dann möchte ich dir sehr viel Mut machen, dass du zu Gott kommst und dass du zu Gott sagst, jawohl, ich will dich. Und ich will mich genauso entscheiden, wie das David getan hat. Ich will bei dir bleiben. Im Johannes 6, Vers 68 lesen wir, da sagt Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus, nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Also zu wem sollten wir sonst gehen? Ich will bleiben im Haus des Herrn. Und ich möchte Mut machen, dass du selber heute Morgen entscheidest, jawohl, das will ich. Ich will bleiben im Haus des Herrn. Und das ist Gottes Liebe noch, der die Option komplett offen lässt. Du darfst selbst entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du aus lauter Liebe für uns gestorben bist. Dass es lauter Güte und Barmherzigkeit war, dass du dich hingegeben hast. Dass du dich für uns geopfert hast. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bete darum, dass du jedem von uns diese klare Entscheidung im Herzen und im Kopf festhalten lässt. Jawohl, ich will das. Ich will bei dir bleiben. Du wunderbarer Hirte. Amen.